Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Herzlich willkommen bei Plus 1. Wie immer ist ein Gast mein Gast. Ihr Name ist Johanna Lemke. Sie ist ein alter Freund von mir. Hi Johanna, schön, dass du da bist.
Hallo Caro.
Zu dir hören wir gleich noch ein bisschen was. Werfen wir erstmal einen kurzen Blick weit in die Vergangenheit, denn dort beginnt unsere besondere Geschichte, die wir heute erzählen wollen.
Mich hatte man irgendwo hingebracht, wie mit einem Sack über dem Kopf. Ich wusste nicht, wo ich war. Also lief ich los, nahm den Zug, was nur streckenweise möglich war, weil die Gleise kaputt waren. Oder ein Auto nahm mich mit. Ich fragte mich durch und kam schließlich in Jesnitz an. Das Bitterfelder Heim, in dem Ala war, stand leer. Man hatte die Kinder an einen anderen Ort gebracht.
Ja, heute ist das eine ziemlich historische Geschichte. Eine Mutter, die im Zweiten Weltkrieg von ihrem Kind getrennt wurde. Und es geht auch um das Kind, das zeitlebens auf der Suche nach seinen biologischen Wurzeln gewesen ist. Dazu später mehr. Johanna Lemke, Tänzerin, Sängerin, Autorin, Mutter oder vielleicht hättest du die Reihenfolge auch anders gesagt. Wir kennen uns aus der Schule, aus dem Gymnasium kennen wir uns. Mhm. Da waren wir, weiß ich nicht, Teenager, vielleicht 15 Jahre alt oder so. Später haben wir uns dann immer mal so jahreweise aus den Augen verloren, also vielleicht auch mal 5, 6, 7 Jahre nicht gesprochen. Aber wir haben eigentlich immer wieder zuverlässig zueinander gefunden. Und für mich zeichnest du dich durch eine besondere Art der Gelassenheit aus. Also so eine Gelassenheit, die Menschen ja so in irgendwelchen Meditationskursen herbeizumurmeln versuchen. Kleines Beispiel, gestern rufe ich dich an, dass wir nochmal so ein bisschen reden, was hier heute passiert. Halbe Stunde haben wir telefoniert und dann hast du gesagt, so, jetzt muss ich aber mal, ich bin heute umgezogen. Und dachte ich mir, meine Güte, warum redet sie mit mir eine halbe Stunde, wenn sie doch gerade umgezogen ist? Ging das denn alles gut mit deinem Umzug?
Ja, das war alles fantastisch. Also grenzwertig wie immer natürlich auch gleichzeitig, weil ja, es sind immer viele Faktoren. Aber ja, ich war, glaube ich, umzingelt von total tollen Leuten, die alle geholfen haben und dann hat es gut geklappt.
Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, die, finde ich, auch viel über dich aussagt. Und zwar habe ich mal mitten in der Nacht eine Radiosendung, eine Live-Sendung in dem Fall moderiert. Und das ist so eine mit Anrufern gewesen. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich zu wenig Anrufe habe. Und da habe ich deine Nummer gewählt. Eigentlich wollte ich eine andere Johanna anrufen. Ich war so panisch, weil ich hatte auch nur ein Lied Zeit, um mir einen Anrufer zu organisieren. Und dann lief es ungefähr so ab. Ich habe gesagt, hallo, hier ist Caro. Du warst erstmal so, wow, 5 Jahre nicht gesprochen, wie geht's dir denn? Und ich, nein, dafür haben wir keine Zeit. Du musst jetzt mit mir über ein Thema reden. Und sag mal, was dann passiert ist.
Ja, absolut. Also wie du beschreibst, wir hatten da länger keinen Kontakt. Das heißt, du rufst mich an, sehr hysterisch. Und ich war schon so erstmal, wer bist du nochmal? Ach so, ja, hi, wie cool. Und dann ging's los. Das wird unter der Gürtellinie sein. Hast du eine Sekunde? Wir quatschen, ist eben live und ich rufe dich gleich zurück. Ja. Und dann war ich super nervös, weil ich war noch nie im Radio und hatte auch lange nicht mehr mit dir gesprochen. Und zack, waren wir zusammen auf Sendung und haben irgendwelche krassen Themen, die unter der Gürtellinie thematisieren, besprochen. Und ich habe das als wahnsinnig aufregend in Erinnerung.
Ja, natürlich.
War dann eben auch diese Anekdote, dass ich dann aufgelegt habe und so völlig on fire war und in diesem Moment unbedingt jemanden erzählen wollte, was passiert war. Es war ja sehr spät.
Genau, die Sendung fing erst 22 Uhr an, ging bis 1. Also sagen wir mal, es könnte so 12 Uhr in der Nacht gewesen sein.
Ja, irgendwas in der Art. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund meinen Ex angerufen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss dem das jetzt mitteilen. Und merkte dann sehr schnell, also das ist auf jeden Fall ein Tabu, man ruft nicht mitten in der Nacht bei seinem Ex an und erzählt ihm sowas.
Also, das wollte ich sagen. Eine besondere Form der Gelassenheit und Flexibilität, finde ich wirklich, zeichnet dich aus. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir haben auch ein paar schöne Themen miteinander vorbereitet.
Plus eins. Die Antwort.
Sonja Eismann begrüße ich ganz herzlich am Telefon. Nee, an der Leitung, ne?
An der Leitung, genau, am Computer sozusagen.
Hi Sonja, du bist Mitherausgeberin des Missy-Magazins und ich springe mal direkt in unser Thema rein. In Wikipedia, da steht über dich, Als Wissenschaftlerin liegen ihre Forschungsschwerpunkte auf Repräsentation von Geschlecht in der Populärkultur, dritte Welle Feminismus und gendersensiblem journalistischem Schreiben. Damit bist du, finde ich, perfekt geeignet für unsere heutige Frage. Sollten wir unsere Kinder zum Gendern erziehen, Sonja?
Oh, das klingt jetzt natürlich mal wieder sehr nach Vorschriften und Geboten, vielleicht sogar.
Ja, und nach Riesenschlagzeile auch.
Genau, und so nach bisschen Anstrengung und Krampf. Und ich verstehe das total, dass das vielen Leuten so geht bei dem Thema. Mir geht es manchmal vielleicht auch ein bisschen so. Aber ich glaube schon, dass wir da viel machen können, was gar nicht krampfig ist, was auch Spaß macht, was für die Kinder lustig ist, indem wir ihnen einfach so verschiedene Möglichkeiten zeigen und vormachen, wie wir mit Sprache spielerisch umgehen können. Also viele Leute haben ja auch so richtig gehend Angst vor so Sternchen und großem Binnen-I und sowas. Aber da kann man ja auch einfach zeigen, dass sich das immer verändert, dass Sprache ja dynamisch ist, dass wir damit spielen können, dass wir sie auch beeinflussen können. Also jetzt ist ja zum Beispiel der Doppelpunkt, der löst so langsam das Sternchen wieder ab. Das ist immer im Fluss. Und dass sie da keine Angst haben müssen. Also das ist mal das eine, würde ich sagen.
Aber ist es nicht, also ist es so, dass es zum Beispiel bei dir zwei verschiedene Sprachen gibt, also die eine zu Hause und die andere im Journalismus, dass du also nicht, wenn deine Kinder heimkommen, sagst, hallo mein Schatz, wie war's? Bist du heute gut mit deinen MitschülerInnen ausgekommen? Weil dir das vielleicht zu sperrig ist, aber wenn du in der Öffentlichkeit bist, würdest du schon so sprechen.
Also ich würde nicht sagen, dass das ganz getrennt ist, aber klar, in der Öffentlichkeit, da spreche ich ja auch sozusagen für eine bestimmte Position und auch für Missy und für feministische Anliegen auf. Da passe ich natürlich ganz besonders drauf auf. Aber ich versuche schon zu Hause das immer so ein bisschen mitzubedenken. Also das muss jetzt gar nicht so sein, dass ich zu meiner älteren Tochter sage, du hast jetzt aber nicht Schülerin gesagt, das war schlecht, sondern dass ich ihr zum Beispiel zeige, wenn sie in Deutsch oder Englisch Sätze bilden muss, dass nicht nur der Sohn das Auto waschen kann, sondern vielleicht auch mal die Tochter oder dass nicht nur das Mädchen immer fleißig ist, sondern vielleicht auch der Junge und dass der Papa mal weint. Und ich glaube, bei lauter solchen Sachen fängt das an. Oder es gibt auch schöne Beispiele aus der Geschichte, die, glaube ich, so ganz lehrreich sind. Also wir glauben ja immer noch, dass es sowas wie das generische Maskulinum gibt. Und ich finde, so ein ganz guter Gegenbeweis ist was, was ich neulich in einem Interview zum Schweizer Frauenwahlrecht gelesen habe. Das wird jetzt bald erst 50 Jahre jung. Und da steht eben drin, dass Frauen das Stimmrecht damals verweigert wurde mit dem Argument, dass ja in der Verfassung stand, alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich.
Oh nein.
Und damit die Schweizerinnen eben nicht explizit mitgemeint waren. Und das ist so eine ganz gute Geschichtsstunde und schon irgendwie auch ganz aufschlussreich.
Ja, also in diesem Fall kann ich natürlich wirklich verstehen, dass man auf ein Innen tatsächlich sehr besteht. Aber uns geht es ja gerade mehr so um die Sprache, ne? Und je länger ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir eigentlich, also wenn man das an die nächste Generation weitergeben will, muss man es ernst meinen. Und diese gendergerechte Sprache dient eigentlich dazu, die Gesellschaft zu erziehen. Aber da sollte man dann eben bei den eigenen Kindern idealerweise anfangen und nicht das nur nach außen tragen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. Ich sehe das auch so. Ich versuche das auch zu machen, aber eben nicht so streng und mit Regeln, sondern einfach, indem ich dann auch von Feuerwehrfrauen oder Ingenieurinnen spreche, auch einfach, damit sich die Kinder oder eben auch von Erziehern ganz bewusst, damit sich die Kinder auch selber da so andere Bilder für sich vorstellen können. Und neulich habe ich auch mit meiner Tochter darüber geredet, da sollte sie ein Referat über Albanien halten. Dann habe ich gefragt, wieso steht denn da Einwohnerzahl? Und das hatte sie gar nicht so reflektiert, weil das eben in der Schule oft auch nicht reflektiert wird. Mhm. Und dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen und das war dann irgendwie für beide ganz spannend.
Und kann man seine Kinder auch zu guten Leuten machen, wenn man nicht mit ihnen gendert?
Ja, also ich glaube nicht, dass das Menschen schlecht macht oder gut, wenn sie solche Sachen mitbedenken. Ich glaube, es ist schon förderlich, wenn man in so ein größeres Gesellschaftsbild vermittelt, wo eben alle Leute vorkommen, auch Minderheiten. Aber Das Schöne ist ja, dass wir als Eltern nicht die einzige Anlaufstelle sind dafür, wie sich die Kinder mal entwickeln wollen, sondern es gibt auch noch ganz viele andere. Und wenn sie da einen guten Austausch haben, na klar, also da werden sie auch auf andere Bilder stoßen.
Und nur noch mal letzte Frage, Weihnachten steht vor der Tür, wenn du dann jetzt, also ich nehme an, deine Kinder müssen nichts mehr vorgelesen bekommen, aber wenn ihr da vielleicht Geschichten erzählt, ist da von EngelInnen die Rede? Weil die gibt es ja dann auch wahrscheinlich weiblich.
Nein, Engel sind ja für mich sowieso geschlechtsneutral, also oder offen, da gibt es ja irgendwie beides. Und meine jüngere Tochter, das habe ich auch, glaube ich, hier schon mal erwähnt, die ist 4, die ist noch im Vorlesealter und die ist sowieso besessen von weiblichen Role Models. Also die findet Jungs irgendwie blöd und die will sowieso alles immer nur in weiblicher Form. Also da muss ich fast aufpassen, dass sie da nicht so ausschließen.
Dass du sie nicht radikalisierst.
Genau, das ist auch interessant.
Ja. Danke dir, Sonja. Hab einen schönen Tag und natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Mögen die EngelInnen deinen Weg singend säumen und dir eine gute Zeit machen.
Tschüss.
Mein Lieblingsgast heute bei Plus Eins heißt Johanna Lemke. Du bist ein alter Freund. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir beide sind Mütter. Beide auch recht jung Mutter geworden. Mhm. Ich war 21. Wie alt warst du?
25.
25. Ja, ich glaube, wir haben erstmal beide was ganz Ähnliches gemacht. Nämlich gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern versucht irgendwie klarzukommen, den Kopf über Wasser zu halten und den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Dann haben wir auch beide relativ zügig das zweite Kind bekommen. Wussten immer noch nicht genau, was, oder? Also unterbrich mich, wenn das bei dir anders war.
Nee, ist, ja.
Wussten was? Eigentlich immer noch nicht so genau, was wir da eigentlich machen. Ich habe dann vor 3 Jahren noch ein drittes Kind bekommen. Du vor einem Jahr auch einen kleinen Nachzügler auf die Welt gebracht. Und auf einmal stellen sich Fragen. Wir sind jetzt natürlich auch schon älter, ne? Wir sind jetzt natürlich nicht mehr in unseren 20ern. Wir haben, das ist ein Funfact, diese 3 Kinder jeweils von 3 Männern gekriegt.
Das ist so lustig.
Aber da braucht man wirklich, das ist nicht für jedermann was, da muss man sehr, da braucht man echt viel Energie.
Und organisatorisches Talent.
Und so, genau. Und dann hast du aber angefangen, über dieses Muttersein nachzudenken, auch unter anderem, weil du als Schwangere oder als werdende Mutter einen Job nicht bekommen hast. Also über Mutter, was tut sie, aber auch Mutter in der Gesellschaft hast du angefangen nachzudenken. Und dann hast du diese Fragen, die du hattest, in ein Kunstprojekt gegossen. Willst du da mal was zu sagen?
Ja, das ist echt so ein Herzstück geworden. Lustigerweise war das ganz krass, weil während wir an dem Thema gearbeitet haben, habe ich auch sehr viele Ängste ausstehen müssen, weil man dann ja sozusagen gemerkt hat, man redet über etwas und hat gleichzeitig Angst, darüber zu sprechen, weil es ist so, es fühlte sich gefährlich an, über das Muttersein zu reden in der Öffentlichkeit. Es hatte so eine Banalität und gleichzeitig so eine entblößende Komponente, wo ich wirklich Angst hatte, dass ich, weil ich immer so den Film gefahren habe, ich tue so, als ob ich ein kinderloser Mensch bin und mache
so
alles.
Yeah.
Ne? Also du ziehst halt so durch und egal wie, du schaffst das halt. Mhm. Und indem man darüber spricht, entblößt man sich ja und sagt, nee, ich habe 3 Kinder jetzt. Also das ist ja schon eine andere Person, die man da sozusagen vorstellt. Und da hatte ich tatsächlich Angst, dass mir Jobs flöten gehen, um es mal konkret zu sagen.
Ich kann dir mal kurz beschreiben, damit man sich das vorstellen kann, wie das aussieht. Du hast einen Fragebogen versendet, unter anderem an mich, mit Fragen wie siehst du die Rolle der Mutter in der Gesellschaft? Wie siehst du die Rolle von Kindern in der Gesellschaft? Was assoziierst du mit dem Begriff Mutter? Und die Antworten darauf kommen von so Leinwänden. Und du stehst mit deinem unfassbar entspannten Säugling auf der Bühne und tanzt quasi, während diese Reflexion zum Thema Muttersein kommt. Und man, du bildest es eben mit einem Baby gemeinsam ab. Ja? Und das macht halt nochmal mehr Eindruck, weil du ja zum Beispiel wirklich gerade arbeitest, also tanzt und das Kind betreust, also mit dem Kind tanzt. Deswegen war das sehr, sehr bildhaft, sehr eindrücklich für mich. Genau, erzähl weiter. Ich wollte das mal beschreiben,
ja,
wie es
nee,
aussieht.
Ja, nee, es ist schön, weil du ja sozusagen, du warst ja involviert als Befragte und ja. auch Mutter und auch arbeitende Mutter. Und wir waren dann in diesem Labor. Also ich würde das eher beschreiben als ein Labor. Wir waren eben meine Tochter und Jakob Stoi, mein Kollege, mit dem ich alles immer so zusammen mache. Und tatsächlich entwickelte sich ganz schnell die Stärke dieses Projekts war, okay, wir haben den Faktor X, wir wissen nicht, also meine Tochter war halt ein sehr unberechenbarer Performance-Kollege sozusagen. Man wusste nicht, ob die Probe gut läuft oder nicht, das war dann sehr stimmungsabhängig, aber wir haben uns da immer angepasst. Und das war Teil dieses Projekts.
Dass man sich dem Kind anpasst und
genau.
auch dem Tempo.
Aber trotzdem war das Ziel sehr zielstrebig. Also wir wollten ein Resultat haben. Und das war sozusagen toll, dass es dann so groß geworden ist am Ende und auch so viele mitgedacht haben.
Könntest du ein Ergebnis formulieren? Also etwas, was dir daraus dadurch klar geworden ist, durch diese Arbeit?
Also ich finde tatsächlich, das Thema Mutter bietet so viele Facetten, das wusste ich nicht. Also,
also das ist völlig neu für mich.
Ist völlig neu. Also schon alleine die Definition, die Antworten der Befragten waren so unterschiedlich. Ne? Also teilweise wirklich so an die Mama gebunden oder einfach wirklich das Wort Mutter. Das hattest
ich habe
du
mir
ja
was
auch
aufgeschrieben.
Ganz schön, du hattest es ja dann in zwei Teile tatsächlich eingeteilt, was ich fantastisch fand.
Was habe ich denn gesagt?
Du hast gesagt, du hast mir zwei Interviews. Die Frage, was assoziierst du mit dem Wort Mutter, hast du gesagt, gut, ich teile das in Mama und in Mutter. Ah. Mutter ist für dich eher so negativ belastet gewesen, mit so Druck und du musst etwas schaffen. Aha. Und so. Und Mama war halt so
der warme Part.
Die Liebe zu den Kindern oder was man halt einfach als Beziehung da zu den Kindern hat. Das fand ich irgendwie total spannend.
Tatsächlich ist es, ich nehme an, uns hören jetzt auch viele Mütter zu, tatsächlich ist es immer noch, wenn ich darüber nachdenke, ein Thema, das unter anderem mit Angst behaftet ist, was eigentlich nicht sein dürfte. Also, und darum finde ich wichtig, die Auseinandersetzung mit dem Begriff. Und eine Sache hatte ich mir noch aufgeschrieben. Man kann den Bogen nämlich spannen von der heiligen Jungfrau Maria, die dürfte bekannt sein, bis hin zu Katy Price, ein englisches Erotikmodel, die durch ihr ganzes Partymachen in der Öffentlichkeit gerne mal als ganz miese Mutter dargestellt wird. Beide haben was gemeinsam, beide sind Mütter. Ja, ja, und sonst haben sie nichts gemeinsam, aber sie sind Mütter und das
verbindet sie dann.
Verbindet sie auch, ja. Und angucken können sie sich das Ganze auf Team Volume. Und das lege ich ja allen tatsächlich sehr ans Herz. Das ist eine interessante und zu Herzen gehende Arbeit. Heute geht es in unserer langen Geschichte um eine Frau und um ihre Mutter und ihre jeweiligen Suchen nacheinander. Empfohlen hat uns diese Geschichte, die ziemlich weit in die Vergangenheit reicht, eine Hörerin von Plus Eins. Sie hat die Geschichte selbst mal in ihrer Zeitung, der neuen Wernicke-Ruder Zeitung, rausgebracht. Und wir haben das große Glück, mit Sabine Adler die Kollegin im Haus zu haben, die über diese Geschichte auch ein Buch geschrieben hat. Sabine Adler war früher Korrespondentin in Moskau. Heute ist sie Leiterin des Reporterteams beim Deutschlandfunk und eben Autorin des Buches Russenkind, dessen Geschichte sie uns heute erzählt. Eine Geschichte von Mutter und Tochter, die sich irgendwann verloren haben. Ja, wo beginnt denn diese Geschichte?
Naja, das ist die Geschichte eben wirklich einer ganz extrem ausdauernden Suche nach den Eltern, also den biologischen Eltern, Mutter, Vater. Eine Frau, Dagmar Nabert heißt sie, heute ist sie 77. Ich würde sagen, sie hat seit mindestens über 50 Jahren diese Suche verfolgt und hat sie bislang immer noch nicht beendet.
Ich wollte wissen, wer bist du eigentlich? Mein Name ist Alla Steblewa, ein russischer Name. Russische Eltern stehen da im Hintergrund. Aber wo sind die? Wo kommen sie her? Im riesigen russischen Reich, habe ich mir immer so gesagt. Wo sind da deine Wurzeln? Ich wollte wissen, aus welcher Gegend komme ich?
Ja, das war Dagmar und Dagmars Mutter, die hat während des Zweiten Weltkriegs zu den 2,5 Millionen Menschen gehört, die die Nazis zur Zwangsarbeit aus der Sowjetunion nach Deutschland verschleppt haben. Sie ist in, also Dagmar, ist in den 40er, 50er Jahren bei Adoptiveltern in Bitterfeld aufgewachsen. Und dass das nicht ihre leiblichen Eltern waren, das hat sie völlig aus purem Zufall erfahren, nämlich von einer 12-Jährigen, das war nicht unbedingt ihre Freundin, die ihr damals gesagt hat, eigentlich so ein bisschen gehässigerweise, Dagmar sei ein Russenkind. Und für Dagmar war das wirklich ein ganz großer Schock. Sie hat damit überhaupt nicht gerechnet, aber sie wollte ihren Adoptiveltern nicht wehtun, indem sie ihnen diese Frage stellt, ob das jetzt wirklich stimmt. Und manchmal war es so, da hat sie so eine Ahnung gekriegt, das war, wenn der Vater, was ganz selten der Fall war, wütend geworden ist, dann hat er manchmal gesagt, ich bringe dich dorthin zurück, wo du herkommst. Und damit hat er das Heim gemeint. Und da im Nachhinein fiel Dagmar dann ein, ah, da gab es doch schon manchmal so einen Hinweis.
Aber die Geschichte fängt ja tatsächlich noch ein bisschen zeitiger an, nämlich da, wo Mutter und Tochter sich verloren haben. Also wo fangen wir an?
Also ich würde sagen, wir fangen an, ja, vielleicht doch tatsächlich bei der Geburt. Vielleicht sollte ich auch kurz sagen, wer die Mutter ist. Also wir haben gehört, Dagmar Nabert heißt in Wirklichkeit laut Geburtsurkunde Alla Stepleva. Und ihre Mutter ist also Frau Stepleva mit Vornamen Klavdia. Und Klavdia Stepleva ist zu jener Zeit, als sie eben als verschleppte Zwangsarbeiterin mit einem Lazarettzug aus Belgorod, da wo sie wohnt, nach Deutschland gebracht wird. Da ist sie ungefähr 24 Jahre alt. Wir sind jetzt ungefähr im Jahr 1943. Anfang des Jahres wird sie verschleppt von Belgorod aus. Sie kommt dann nach Wolfen, nach Bitterfeld und muss als Zwangsarbeiterin arbeiten. Und das tut sie zunächst in einer Fabrik. Da muss sie, und zwar in der IG Farben, da muss sie Kriegsgüter herstellen, wie Kunstseide zum Beispiel für Fallschirme. Aber das dauert für sie nicht lange, denn sie wird in einen Arzthaushalt geholt in Jessens. Das ist ein kleiner Ort, da gleich nebenan. Und in diesem Arzthaushalt sieht sie jemanden wieder, den sie schon kannte, mehr oder weniger, nämlich diesen Arzt, der diesen Lazarettzug geführt hat und mit dem sie eben aus Belgorod, das muss man sich vorstellen, das ist ungefähr 700 Kilometer von Moskau entfernt, den weiten Weg eben nach Deutschland zurückgelegt hat. Also sie kommt dann in diesen Arzthaushalt und muss dort als Hausmädchen quasi Kachelöfen heizen, in der Küche helfen, putzen, eben was man so macht als Hausmädchen. Sie hat es eigentlich relativ gut getroffen, hat gut zu essen bekommen, genau das, was alle anderen in dem Haushalt auch gegessen haben. Und am Sonntagnachmittag, da bekam sie frei, da konnte sie sich dann sogar mit ihren russischen Landsleuten treffen.
Viele bekamen Kinder, auch in den Lagern. Aber die wurden den Frauen weggenommen. Das habe ich gehört. Ich selbst war ja in keinem Lager. Ich war bei dem Arzt. Und anfangs merkte ich nicht, dass ich schwanger war. Ganz schön lange hatte ich keine Ahnung. Dann irgendwann natürlich schon. Ich arbeitete weiter und schließlich entschied der Arzt, mich in eine Geburtsklinik zu bringen. Sie hatten allerdings nicht gesagt, dass ich danach wieder zurückkommen konnte. Ich dachte, klar, mich als Russin und noch dazu mit einem Kind braucht keiner. Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, wohin. Schließlich nahm ich einen Zug und fuhr zu ihnen zurück.
Bis jetzt haben wir nur die Mutter immer gehört und natürlich gab es ja auch einen Vater. Mhm. Zu diesem Vater hat Klavdia, also die Mutter, die wir gerade gehört haben, ihre Version von der Geschichte. Allerdings muss man sagen, Klavdia widerspricht sich immer mal wieder, auch in den Interviews, die ich mit ihr geführt habe. Da wurde dieser Mann eigentlich nicht so richtig von ihr vorgestellt. Der ist immer so merkwürdig blass geblieben. Der hieß Ivan. Ivan ist jetzt nicht wirklich ein ausgefallener Name in Russland. Hm. Der war blond, der war blauäugig, der war groß. Also, Und ob er in der Fabrik gearbeitet hat, dort in Bitterfeld-Wolfen, oder ob er auf einem Bauernhof gearbeitet hat, da widerspricht sie sich. Sie sagt, er war Zwangsarbeiter, das kann sein, natürlich, die wurden ja unterschiedlich eingesetzt, dass er wie sie aus der Sowjetunion kam. Aber was ich damals wirklich merkwürdig fand, war, dass sie nicht wusste, aus welchem Ort. Denn das ist eigentlich ungewöhnlich. Also ja. Das Land ist so groß. Man sagt doch dann sofort, kommst du her? Kommst du von dort und dort? Bist du auch aus Belgorod? Wäre die naheliegende Frage gewesen. Ja.
Ist es denn anzunehmen, dass gar nicht jetzt so ein freiwilliger Akt der Empfängnis war, sondern dass sie möglicherweise vergewaltigt worden ist und darüber nicht sprechen wollte?
Das kann sein. Das ist auch das, was die Tochter mutmaßt, ihr unterstellt. Das ist sozusagen genau der Kern dieser Geschichte. Die Tochter glaubt der Mutter nicht, wer der Vater ist. Die Mutter präsentiert also ihre Variante. Mhm. Nun kann es sein, wenn man anschaut, wann sie angekommen ist, dort eben in Bitterfeld. Und wann das Kind geboren ist. Also das eine war im Frühjahr und das Kind ist im Dezember geboren. Also das muss ganz, ganz, ja, ganz sofort eigentlich geschehen sein. Und nun kann das natürlich sein, dass es tatsächlich ein Zwangsarbeiter war. Vielleicht war es ein Techtelmechtel und sie möchte nicht darüber reden, weil es nicht wichtig war, wie auch immer. Könnte so gewesen sein. Das, was die Tochter aber mutmaßt, ist, dass vielleicht dieser Arzt, der diesen Lazarettzug geführt hat, der da auch immer wieder auftaucht in der Geschichte, dass der vielleicht was damit zu tun hat. Und sie mutmaßt, dass der das vielleicht gewesen sein könnte, weil dieser Arzt als jemand galt, der seine Finger nicht von den Frauen lassen konnte. Und das ist natürlich in einer Kriegssituation, wo man auch weiß, welche fürchterlichen Verbrechen an der sowjetischen Zivilbevölkerung verübt worden sind, ist das natürlich auch keine Kleinigkeit. Es kann auch sein, dass zwischen dem Arzt und ihr etwas war. Klavdia in den Gesprächen, die ich mit ihr geführt habe, hat das immer, immer, immer rundweg abgestritten. Und zunächst aber saß sie ja bei dem Arzt in diesem Haushalt, hat das Kind also gekriegt in der Klinik. Und der Arzt hat ihr zwar gesagt, sie solle das Kind in der Klinik bekommen, aber er hat ihr nicht gesagt, dass sie wieder zurückkommen darf in diesen Haushalt. Und sie hat nichts als ihr Kind. Die Schwestern sehen, dass sie noch nicht mal Babykleidung hat, geben ihr ein paar Tücher, ein paar Lappen, in denen sie ihr Neugeborenes einwickeln kann. Und Klavdia hat überhaupt keine Ahnung, wo sie hin soll. Und sie kennt ja im Grunde genommen auch nur eine einzige Adresse. Und das ist eben die der Villa in Jesnitz. Und dorthin geht sie letzten Endes auch wieder zurück.
Sie nahmen mich wieder bei sich auf. Sie schickten mich nicht weg, auch nicht in ein Lager oder so.
Und das war ganz besonders traurig und fürchterlich. Sie darf in diesem Haushalt wieder arbeiten, aber der Arzt sagt ihr und dessen Ehefrau, die den Haushalt führt, die sagen ihr mit dem Kind zusammen nicht. Sie muss das Kind abgeben, das Kind würde sie ja viel zu sehr ablenken von der Hausarbeit und sie muss es dann in ein Heim geben. Aber sie darf den Kontakt zu dem Baby halten.
Immer am Sonntag sah ich sie. Sie gaben mir einen halben Tag frei nach dem Mittagessen. Die Arztfrau sagte dann, geh, besuch dein Kind. Und auch den Vater sah ich. Wir besuchten unsere Kleine zu zweit.
Ich hatte ja schon gesagt, sie darf dort an diesen Sonntagen sich zu diesen Treffen der russischen Zwangsarbeiter oder sowjetischen Zwangsarbeiter immer mit bewegen. Und offenbar nimmt sie dann auch den Vater mit. Das ist jedenfalls das, was sie mir in dem Interview erzählt hat. Mhm. Und das ist allerdings wirklich nur ein paar Mal der Fall, denn Klavdia wird krank, sie hustet ständig, sie kann also kaum noch diese vielen Treppen in dieser Villa auf und ab gehen. Und der Arzt, der ja eben natürlich etwas von seinem Fach versteht, bemerkt ihren Zustand und hat den Verdacht und der bestätigt sich, dass nämlich Klavdia tatsächlich TBC hat. Und zwar auf beiden Lungenflügeln, wie sich rausstellt. Also er lässt sie röntgen und überstellt sie sofort in ein Krankenhaus, in ein TBC-Krankenhaus, das den Namen Krankenhaus eigentlich überhaupt nicht verdient, das nur für sowjetische Zwangsarbeiter in Dessau, also in einer Stadt bei Bitterfeld nicht weit entfernt, eingerichtet worden ist. Denn der Arzt, der hat natürlich unglaublich große Angst, dass er sozusagen die Volksgesundheit gefährden würde, wenn er eine TBC-Krankheit kranke Person in seinem Haushalt, in diesem Haus, wo ja auch seine Arztpraxis war, untergebracht hat. Der Arzt selbst ist übrigens Nazi, der war in der SA bzw. NSDAP und ist jetzt nicht gerade das, was man einen Verbündeten einer russischen sowjetischen Zwangsarbeiterin nennt.
Im April kam ich dahin. Der Krieg war fast zu Ende. Dessau wurde schwer bombardiert und das TBC-Krankenlager vernichtet. Alles stand in Flammen, sogar die Kranken. Alles war zerstört und verkohlt. Die Evakuierungen begannen, aber die betrafen nur die Deutschen. Wir saßen unter freiem Himmel und konnten von Glück reden, wenn wir mal ein Butterbrot bekamen.
Ja, die Stadt Dessau, wo sie sitzt, mit diesen anderen Patientinnen, ist völlig zerstört wegen dieser ganzen Bombenangriffe und der Zerstörung in der Stadt. Sitzen sie also, werden sich völlig selbst ihrem Schicksal überlassen. Und dann endlich erbarmt man sich ihrer und die Zwangsarbeiterinnen, diese kranken Frauen, werden in eine Klinik gebracht. Und das, wie sich später herausstellt, ist eine Psychiatrie. Das hat nichts mit ihrem Krankheitsbild zu tun, aber sie werden eben erstmal isoliert vom Rest der Bevölkerung. Und dort werden sie eingesperrt für mehrere Tage. Und erst als sie ihre Entlassungspapiere bekommen, können sie eben tatsächlich los, können sich, sollen auch sogar, sich zu dem Sammelpunkt für die sowjetischen Zwangsarbeiter begeben. Aber Klavdia weiß, da gehe ich jetzt überhaupt nicht hin, sondern ich suche jetzt erstmal meine Tochter. Und sie hat überhaupt keine Ahnung, wo sie anfangen soll zu suchen, wo sie hingehen soll, wo sie hinfahren soll. Denn auf der einen Seite ist es zwar so, ihre Landsleute, die haben es ganz eilig, nach Hause zu kommen. Die freuen sich natürlich über das Ende des Krieges. Aber Klavdia verzweifelt ja immer mehr. Ihr läuft die Zeit davon, sie muss ihre Tochter finden. Denn wenn sie ihre Tochter nicht findet und zu diesem Sammelpunkt geht, der dann eben in die Sowjetunion sie zurückbringen wird, dann bleibt die Tochter allein in Deutschland zurück.
Mich hatte man irgendwo hingebracht, wie mit einem Sack über dem Kopf. Ich wusste nicht, wo ich war. Also lief ich los, nahm den Zug, was nur streckenweise möglich war, weil die Gleise kaputt waren. Oder ein Auto nahm mich mit. Ich fragte mich durch und kam schließlich in Jesnitz an. Das Bitterfelder Heim, in dem Ala war, stand leer. Man hatte die Kinder an einen anderen Ort gebracht. Ich ging dorthin, da waren sie auch nicht mehr. Und wenn ich jemanden fragte, spürte ich Angst.
Klavdia sucht ihr Mädchen, ihre Alla, und sie ist fest davon überzeugt, wenn sie nicht so lange in dieser Psychiatrie, in diesem Krankenhaus festgehalten worden wäre, dann hätte sie ihre Suche früher beginnen können und dann hätte sie ihre Tochter Alla vielleicht doch noch finden können. Und dass sie damit gar nicht so falsch gelegen hat, das erfährt sie dann viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte später, eigentlich ein halbes Jahrhundert später. Sie hatte ihre Tochter tatsächlich ganz, ganz knapp verpasst. Das hat ihr Dagmar erzählt und die weiß das von ihren Adoptiveltern, denn die haben sich ganz genau erinnert, wann sie sie zum ersten Mal gesehen haben.
Sie konnte mich nicht finden, das weiß ich heute. In dem Heim, in dem ich war, diese Kinder wurden mit den Kindergärtnerinnen zusammen, flohen sie mit diesen Kindern von einem Heim ins andere vor den heranrückenden Amerikanern. Und ich kam dann schließlich in ein Heim in Bitterfeld. Und das Kuriose, was ich später erfahren habe, ist, meine Mutter hat am 9. und 10. Mai 1945 noch in dieser Gegend nach mir gesucht. Und am 8. Mai 1945 haben mich deutsche Eltern aus Bitterfeld, aus dem Heim in Bitterfeld, zu sich nach Hause geholt. Also meine Mutter hatte überhaupt keine Chance, mich zu finden.
Naja, und im August 1945, also ein paar Monate später, kehrt Klavdia Steblewa dann tatsächlich nach Russland zurück. Ohne Kind.
Oh mein Gott.
Sie kommt nach Belgorod, findet dort ihre Eltern zunächst nicht, muss natürlich das Schlimmste annehmen, denn Belgorod, das liegt am Kursker Bogen. Und wer sich ein bisschen in Geschichte auskennt, der weiß, das war eine der schlimmsten, übelsten Schlachten in dieser Gegend. Und die Stadt ist praktisch zerstört. Die Eltern leben, das erfährt sie dann relativ bald, und sie leben also genau in dem Ort, in dem sie früher schon einmal gewohnt haben. Ja, und Alla kommt in das Dorf, wo jeder jeden kennt, und sie muss natürlich eigentlich überhaupt gar nichts erklären. Sie kam einfach als Zwangsarbeiterin aus Deutschland zurück, und da sie ihr Kind ja nicht mit hat, schöpft natürlich auch niemand Verdacht. Aber ihre Mutter möchte sie erzählen, was los war in Deutschland, und dass die Mutter quasi Oma geworden ist, dass es eine Enkeltochter gibt. Aber die Mutter stoppt sie sofort und beschwört sie. Sie will überhaupt nichts hören von dieser Geschichte. Sie will nichts wissen von dieser Geschichte. Sie beschwört sie, Alla nirgendwo zu erwähnen. Denn ein Kind in Deutschland, das darf eben einfach niemand erfahren.
Sie kennen doch die Leute. Wenn das alles ganz gesetzmäßig abgelaufen wäre, aber so, wenn man das den Leuten erzählt, dann gibt es manchmal Verständnis, aber oft eben auch Gerede, so wie jetzt. Der eine hat Mitgefühl, der andere verurteilt mich. Ich war jung, ich wollte nicht, dass man über mich spricht. Und dann litt ich doch auch sehr darunter, dass ich Alla nicht gefunden hatte.
Also Klavdia darf darüber nicht reden. Sie muss dieses Geheimnis sozusagen mit sich herumtragen. Sie heiratet dann wieder. Der Mann weiß selbstverständlich auch nichts davon. Und die Jahre vergehen und auch Dagmar wächst heran. Und Dagmar heiratet, und zwar ihren Mann Rudolf. Und den weiht sie in ihre Geschichte gleich von Anfang an ein. Denn es ist ja auch so, die Eltern, mit denen kann sie, mit den Adoptiveltern kann sie nicht darüber reden, und sie muss unbedingt mit jemandem darüber reden. Und erst als die Adoptiveltern sterben und die Mauer fällt, erst da kann Dagmar so richtig anfangen mit ihrer Suche nach den leiblichen Eltern. Das Gute ist, vor der Hochzeit mit Rudolf hat sie von ihren Eltern die Geburtsurkunde bekommen und auch die Adoptionsurkunde. Also sie weiß, wer sie ist, und weiß also, wer die Mutter ist. Da steht auch ein Vater drauf. Und sie wendet sich an das Rote Kreuz und den internationalen Suchdienst. Sie forscht in Archiven, sie klappert Friedhöfe ab. Also sie versucht, alles in die Wege zu leiten. Und sie erfährt eben, dass ihre Mutter aus Belgorod stammt. Und da beschließt sie, in eine Fernsehsendung zu gehen. Und eine Zuschauerin gibt ihr hinterher den Rat, einfach mal an die Belgorodder Lokalzeitung zu schreiben. Und das macht sie dann auch. Und tatsächlich, es ist so, die Mutter lebt immer noch in Belgorod. Also man ist umgezogen von diesem kleinen Dorf in die Stadt Belgorod. Die ist ungefähr jetzt so eine mittelgroße, sehr normale, sehr schmucklose sowjetische Stadt mit rund 300.000 Einwohnern. Und Klavdia hat einen neuen Nachnamen, Bulavina, von ihrer Hochzeit. Mhm. Und dieser Nachname bewahrt sie jetzt aber nicht davor, dass sie nicht etwa gefunden wird, sondern sie war irgendwann im Archiv und hat sich eine Bescheinigung ausstellen lassen, dass sie mal Zwangsarbeiterin war. Und das war so um das Jahr 2000 herum. Da gab es eine Aktion von Deutschland, dass die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eine Entschädigung kriegen sollten. Also nun endlich mal 50 Jahre nach Ende des Krieges, über 50 Jahre. Und Klavdia ist also im Archiv, will diesen Schein haben. Und mit einem Mal klingelt es an ihrer Wohnungstür. Wir sind im Jahr 2000, und da kommt genau diese Archivmitarbeiterin, die zufällig auch eine Nachbarin von ihr ist, an und fragt sie, ja, kann sie mal reinkommen? Und natürlich sagt Claudia, ja, kommen Sie rein. Und die Nachbarin ist irre aufgeregt, und so kennt sie sie gar nicht. Und das ist für sie total seltsam.
Sie ist Rentnerin und hatte gerade ihre alten Kolleginnen und Freundinnen im Archiv besucht. Dort waren alle in Tränen aufgelöst. Wie sich herausstellte, wegen eines Zeitungsartikels. In dem ging es um eine Klavdia Stjebljeva. So hieß ich früher, vor meiner zweiten Hochzeit. Das weiß sie, denn ich brauchte von ihr mal eine Bescheinigung, dass ich Zwangsarbeiterin war. Da hieß ich noch Stjebljeva. Sie war also bei mir und fragte mich, Klavdia Medvejevna, hatten Sie vielleicht eine Tochter, Alla Stjebljeva? Mir wurde schwarz vor Augen. Woher weißt du das? Dann erzählte sie mir von dem Artikel, dass eine Tochter ihre Mutter sucht, Klavdia Stjepljeva. Ich war schockiert. Wie kann das sein? Sie lebt. Sie lebt, mein Gott. Das hatte ich nicht zu träumen gewagt.
Jetzt muss man sich vorstellen, Klavdia ist zu dem Zeitpunkt fast 80 Jahre alt. Und sie ist natürlich auch eine lebenserfahrene und lebenskluge Frau. Sie weiß, dass sie jetzt unbedingt schneller als die Gerüchteküche sein muss. Denn niemand weiß ja eigentlich von dem Kind. Vor allem ihre eigene Familie nicht. Also sie ruft alle zusammen, alle Verwandten und natürlich ihr Sohn, der ahnt ja auch nichts.
Und wie alt ist ihr Sohn zu dem Zeitpunkt?
Der Sohn ist ungefähr 50, vielleicht ein bisschen jünger, so Ende 40. Und die Schwiegertochter, die versteht sofort, was mit Klavdia ist, dass sich Klavdia in einer schrecklichen Zwickmühle befindet, richtig in einer Notlage steckt und die kommt ihr zur Hilfe.
Sie sagte, geh ein bisschen spazieren, ich übernehme das. Sie fragte ihn dann, weißt du, dass du eine Schwester hast? Und er, wie jetzt? Sie zeigte ihm das Foto in der Zeitung. Er fand, dass sie mir ähnlich sieht und freute sich. Dann habe ich jetzt eine Schwester.
Meine Güte.
Es wird ja auch alles immer noch mal ein bisschen dramatischer dadurch, dass es so unheimlich viel Zeit vergangen ist. Also dass wirklich da Jahrzehnte dazwischen liegen. Und dann wirkt das, finde ich, auch noch mal alles ein bisschen dramatischer, schicksalhafter.
Aber dann geht es ganz schnell. Also der Zeitungsartikel erscheint, die Familie weiß, da gibt es jetzt also tatsächlich noch eine Schwester, beziehungsweise Klavdia hat eine Tochter und die steht dann ganz kurze Zeit später eigentlich auch dann schon vor der Tür. 2 Monate später ganz genau fahren nämlich Dagmar und ihr Mann Rudolf von Bad Harzburg in diese westrussische Stadt Belgorod. Sie waren noch nie in Russland. Sie haben also bestenfalls wirklich sehr rudimentäre Sprachkenntnisse, noch aus der Schulzeit von Dagmar. Dagmar ist ja, wie gesagt, im Osten, in Bitterfeld aufgewachsen. Und sie halten gerade mal 2 Briefe in der Hand.
Als wir die erste Reise machten, von Moskau dann in den Zug, 12 Stunden. Wir fuhren also durch die Nacht und ich habe lange am Fenster gestanden und es waren 20 Grad minus, eine schneebedeckte Landschaft. Es war ein ganz heller, runder Mond. Und als der Zug dann so durch die Landschaft glitt, da habe ich gedacht, so ist Russland. So habe ich es mir vorgestellt.
Nach 55 Jahren sehen sich Tochter und Mutter oder Mutter und Tochter das erste Mal wieder. Und das Seltsame ist, sie sind ja inzwischen eben beide doch ein bisschen älter geworden und sie sind eben beide auch nicht nur Mütter, sondern auch Großmütter. Die eine ist 80 Jahre alt und die andere ist 56 Jahre alt und eigentlich sind beide nicht so leicht zu erschüttern.
Ich war wie versteinert. Ich konnte sie noch nicht einmal vom Bahnhof abholen. Mir war schlecht. Ich war völlig durcheinander. Ich dachte, dass ich sie doch gar nicht kenne. Das letzte Mal war sie doch noch ganz klein. Mir war so schlecht. Ich bat meinen Sohn, sie abzuholen und meine Schwester. Mein Neffe fuhr auch mit. Und als sie die Waggontür aufmachte und die 3 ansah, sagte sie, nein, meine Mutter ist nicht hier. Meine Schwester ist 20 Jahre jünger als ich. Sie konnte es nicht sein. Und als ich hier ankam, sah ich sie an und sie mich. Aber ich sah gar nichts, wegen der Tränen. Später entdeckten wir die Ähnlichkeit. Kein Zweifel, dass sie eine von uns ist. Das war so schmerzhaft. Das tat weh, sich so lange nicht zu sehen. Noch nicht einmal mehr Hoffnung zu haben, sich wiederzusehen. Und dann das plötzlich. Aus heiterem Himmel bringt Gott sie zu mir.
Die Tür geht auf. Eine alte Frau steht vor mir, sieht mich an. Und in diesem Moment wusste ich genau, das ist meine Mutter.
Ich Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, Sabine. Aber wir beide, also sowohl die Johanna Lemke als auch ich, kämpfen hier die ganze Zeit mit den Tränen. Hast du auch das ein oder andere Mal geweint, dass du das bearbeitet hast?
Oh ja.
Oh ja, oder?
Ja. Ja. Aber es hat ja auch so ein bisschen heitere Momente, wenn ich das jetzt mal einflechten darf. Denn das ist schon ganz witzig gewesen, also die beiden Frauen da zu erleben. Und die eine beklagte sich über die andere, die Klavdia, die Mutter, sagte, aber die ist ja eine alte Frau. Und sie hat eigentlich ja so das Baby irgendwie noch so vor Augen.
Ja. Yeah.
Und die Dagmar sagt, oh, sie ist ja eine alte Frau.
Sie ist ja steinalt, wie kann das sein? Bei mir ist immer noch Johanna Lemke. Du fühlst dich gerade vielleicht so ein bisschen auch daran erinnert, weil du hast mir gesagt, deine Mutter lebt in Sibirien jetzt seit anderthalb Jahren. Durch diese auch ganze Corona-Situation könnt ihr nicht zueinander kommen, nicht miteinander sprechen.
Ja.
Macht dich das vielleicht jetzt nochmal extra betroffen?
Ja, also die Geschichte an sich macht mich vor allem betroffen. Ich will das jetzt gar nicht so in Zusammenhang stellen. Es gibt jetzt nur diese Parallele natürlich. Dass
deine Mutter auch Claudia heißt.
Meine Mutter heißt Claudia, sie lebt jetzt in Sibirien. Und tatsächlich ist sie gegangen, als mein Kind geboren wurde. Und jetzt ist die Situation so, dass sie nicht nach Berlin kommen kann. Und das ist natürlich jetzt total bitter, weil sie gar nicht sie kriegt jetzt halt gar nicht so viel mit. Also insofern ist das auch ganz schön tragisch, aber ist natürlich nicht vergleichbar. Ist ja klar.
Wollen wir einfach hoffen, dass wenn deine Mutter ihr Enkelkind wieder sieht, sie dann nicht sagt, aber sie ist ja eine alte Frau.
Das hoffe ich sehr. Aber zumindest wird vielleicht die Situation sein, dass die Kleine ihr in die Arme rennt. Und das ist auch schon irgendwie krass, weil sie hat jetzt natürlich das Ganze dazwischen nicht miterfahren können.
Sabine, wie geht das denn weiter mit den beiden alten Damen in Russland?
Naja, sie haben sich zunächst 5 Tage lang, also fast eine Woche, das ist sicherlich auch ein bisschen mit Absicht so terminiert worden, weil man ja gar nicht wusste, was erwartet einen da. Also 5 Tage bleiben Dagmar und Rudolf Nabert in Belgorod. Bei diesem ersten Treffen mit der Mutter nach 55 Jahren. Und dann laden sie die Mutter natürlich auch zum Gegenbesuch nach Deutschland ein. Denn sie soll ja sehen, wie nun die Tochter ihr Leben lebt, wo sie wohnt und so weiter. Und vor allem möchte die Mutter auch die Villa in Jesnitz sehen, wo sie als Zwangsarbeiterin arbeiten musste. Und da trifft sie dann sogar die Töchter dieses Arztes, der inzwischen gestorben ist, also die Töchter in dem Haus, in dem sie gearbeitet hat. Und Dagmar Nabert fährt dann ihre leibliche Mutter auch nach Bitterfeld, zeigt ihr das Haus, in dem sie als Kind, als Mädchen aufgewachsen ist und auch das Grab von ihren Adoptiveltern.
Es hat mich sehr bewegt, als sie im Februar in Deutschland gewesen ist, hatte sie das Bedürfnis, an das Grab meiner Adoptiveltern zu gehen. Und sie hat sich an diesem Grab bedankt für diese deutschen Eltern, die ein russisches Kind aufgezogen haben.
Sie hat ein besseres Leben als wir hier. Ich freue mich für sie und bin den Leuten, die sie zu sich genommen haben, so dankbar. Wenn sie nicht schon tot wären, wüsste ich gar nicht, wie ich mich überhaupt bei ihnen bedanken könnte.
Was aber sehr schön war, Klavdia, die Mutter von Dagmar Nabert, lernt auch die Kinder von Dagmar, also ihre Enkelkinder, kennen und sogar die Urenkel. Und das ist dann eigentlich auch für Mutter und Tochter so ein bisschen eine Brücke, denn die Tochter, eine Tochter, zu der hat dann Klavdia, also die Großmutter, ein ganz besonders inniges Verhältnis. Und die nennen sie dann ihre Babuschka und sind völlig aus dem Häuschen und freuen sich, dass sie eine Babuschka haben. Und das ist, das freut dann auch Klavdia dann so. Also das Ganze kriegt auch dann eine gewisse Leichtigkeit. Sie freut sich über die Familie, sie freut sich, dass die Familie plötzlich so groß geworden ist und sie möchte sie auch nicht mehr missen.
Ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Wenn sie nicht hier ist, sehne ich mich sofort nach ihr und ihren wunderbaren Töchtern. Ich bin ihre Babuschka. Das ist meine Familie.
Und dennoch ist ja aber noch nicht so ganz aufgeklärt, wer jetzt eigentlich der Vater von der lieben Dagmar ist.
Ja, also so froh wie Babuschka jetzt ist und auch die Familie, dass sie eben da ist in diesem Familienverbund, so sehr merken sie, sie kommen eigentlich nicht weiter, weil sie buchstäblich nicht dieselbe Sprache sprechen. Und das, was sie nämlich eigentlich besprechen möchten, das möchten sie vor allem nicht vor der immerzu anwesenden Dolmetscherin. So nett diese Frauen waren und ja auch wirklich Unmenschliches geleistet haben, diese ganzen Gespräche die ganze Zeit immer wieder von morgens bis abends zu übersetzen, sind natürlich auch immer Zeuginnen, vor denen man nicht das Allerintimste besprechen möchte. Und so oft wie Dagmar also anfängt, mit der Mutter über den Vater zu reden, so oft ist Klavdia klar, hier ist eine dritte Person im Raum. Ich werde doch nicht meiner Fremden oder einer Fremden irgendetwas erzählen, was ich sonst auch nicht erzählen würde. Dieses Thema Vater kocht hoch. Die Tochter möchte über den Vater reden. Die Mutter sagt, habe ich dir alles schon erzählt. Aber Dagmar hat ihr eben diese Version nie abgenommen. Und das erzählte sie mir sogar jetzt vor ein paar Tagen bei unserem letzten Telefonat. Die Mutter hat ja noch nicht mehr, ich habe es ganz zu Anfang gesagt, noch nicht mal gewusst, woher der angebliche Vater kam. Und das ist, finde ich auch, das ist so ein Moment, wo man sagt, na, da kann man schon mal zweifeln. Also sie hat ihn möglicherweise entweder kaum gekannt oder es gab eben keine, noch nicht mal auch nur ganz, ganz kleine Geschichte, überhaupt gar nichts.
Die habe ich nie akzeptiert. Die habe ich nicht geglaubt, nicht akzeptiert. Und ich habe leider, ist es nicht passiert, im Hinterkopf immer gehabt, dass sie das mal schriftlich niederlegt und nach ihrem Tod ich das lesen kann. Das war so eine Hoffnung, die ich immer hatte, die aber, ja, ist nicht passiert. Nein, die Vaterfrage lässt mich nicht los.
Ja, das hat in meinen Augen auch ein bisschen was Tragisches, sich also auch nicht abfinden zu können mit dem, was man rauskriegen konnte bis zu diesem Zeitpunkt. Möglicherweise gab es nicht mehr zu erzählen. Möglicherweise hat die Mutter eben tatsächlich schon alles gesagt, was zu erzählen war. Möglicherweise gab es eine andere Variante. Natürlich weiß Dagmar eben auch, dass es irrsinnige Verbrechen an der sowjetischen Zivilbevölkerung gegeben hat.
Natürlich gehe ich immer noch von einer Vergewaltigung aus, ne? Das ist ja ganz klar.
Die Mutter sagte, war nicht so, denn sie hat ja diesen Vater angeblich bei diesen Sonntagsbesuchen im Kinderheim mitgenommen. Aber das glaubt ihr Dagmar eben nicht. Sie denkt, dass die Mutter eben tatsächlich eher ein Opfer war, eher aus Scham nicht richtig über den Vater gesprochen hat oder eben das, und das könnte auch ein Moment sein, an das man denken muss, oder eben, dass es dieser deutsche Arzt gewesen sein könnte. Und das würde ja bedeuten, dass Dagmar noch Verwandte in Deutschland hat. Also 20 Jahre kommt sie mit ihrer Recherche nicht weiter. Die Mutter kann jetzt jedenfalls auch nicht mehr helfen.
Wann ist die Mutter denn gestorben?
Also die beiden hatten noch 10 Jahre gemeinsam. In den letzten 3 Jahren war die Mutter ein Pflegefall und wurde nicht von Dagmar gepflegt, sondern von ihrem Sohn Wladimir. Mhm. Der hat seine Mutter ganz allein versorgt und bis zum Schluss.
Sie war ein ganz liebenswerter Mensch. Ein verschmitzter. Sie hatte so eine, ich will das jetzt nicht als negativ sagen, aber es war so eine kleine Bauernschleue. Die große Schwierigkeit ist ja gewesen, die Sprache. Ne? Was mich wirklich bedrückt hat, war, wenn ein Dolmetscher dabei war, Gefühle kann man nicht dolmetschen. Ja, meine Mutter stand oft vor mir, schlug die Hände zusammen und sah mich an und als wenn sie sagen wollte, Mensch, ich möchte dir so viel erzählen, aber es geht nicht. Das ist das, was ich sehr bedauere, dass ich eigentlich nicht genau weiß, was sie empfunden hat, mich wiederzusehen.
Ja, und so bleibt es. Also es ist eben ganz offen, ob die Mutter die Vaterfrage längst beantwortet hat oder ob sie ihr Geheimnis mit ins Grab genommen hat.
Vielen Dank an Sabine Adler für diese Geschichte, die mir gerade noch ein bisschen wie ein Stein im Magen liegt, aber das soll ja vielleicht auch so sein. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder hier an dieser Stelle.
Das wäre schön.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Heute?
Ich bin Daria Nyx. Ich bin Anfang 30. Und ich bin Performance-Künstlerin und Sexarbeiterin. Für mich sind diese beiden Bereiche untrennbar miteinander verwoben. Also ich habe zusammen mit Esther Paragi ein Theaterstück entwickelt, unser erstes Stück, Techno-Marmelade. Das Stück, wir nennen es auch einen Live-Stummfilm. Es geht um Machtverhältnisse in intimen Zweierbeziehungen. Wir haben daraus Figuren und Szenen entwickelt. Und da wir auch Erfahrungen mit negativen Machtstrukturen auf jeden Fall ja, haben, auch im Privaten, also wir hatten auch Lust, darüber zu lachen und es darüber lustig zu machen und das Ganze grotesk zu überhöhen. Die Premiere sollte im März im Akuttheater sein. Das Stück ist ja, uns sehr, sehr wichtig, allerdings nicht gefördert. Aber gut, also wir wollten es einfach machen. Ja, das erste komplett eigene Stück, also bei dem wir wirklich alles gemacht haben. Alles, alles, alles. Selbst gespielt, selbst Regie geführt, die Produktion, Werbung gemacht. Wir haben das mit Corona auch überhaupt gar nicht mitbekommen, weil wir so in diesem Probenrausch waren. Und das hat uns wirklich komplett unerwartet getroffen und erschüttert. Also, dass wir nicht auftreten konnten und dass wir nur wenige Tage vor der Premiere gehört haben, ja, dass es nicht geht. Es war wirklich wie so ein Crash für mich und dieser Mega-Energie. Ich war eigentlich auch schon total über meinen Kräften. Und dann nichts. Es hat mir erstmal ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen und mich wie in so einem Nebel gefühlt. Ja, glücklicherweise haben wir für Oktober Spieltermine bekommen mit extrem reduzierter Zuschaueranzahl. Dadurch, dass jetzt das Publikum da war, kam einfach nochmal ein ganz neuer Faktor dazu. Und das hat uns nochmal so einen Energieschub gegeben. Also das war großartig. Also die Stimmung war toll. Das war wunderschön. Also so diese, so, oh und haha. Und also, ja, so kleine kommentierende Geräusche zu hören oder ich weiß es nicht. Das war sehr schön.
Johanna Lemke.
Ja.
Um ein Haar hätte auch dieses Gespräch, was wir jetzt hier führen, es hätte zwar stattgefunden, aber geplant war, du sitzt in einem ARD-Studio in Brüssel,
genau.
Weil du da nämlich Proben machen solltest, abhalten, wie sagt man, Proben?
Proben solltest.
Proben solltest.
Wolltest.
Und zwar für ein Stück, das wiederum gar nicht in Belgien, sondern in Frankreich, in Paris aufgeführt werden sollte.
Genau.
Dieses Stück heißt La Ronde, der Reigen. Und das Abgefahrene daran ist natürlich, wenn man das hört, jetzt, wow, die fahren über innereuropäische Grenzen, die Proben, einen internationalen Ensemble. Jetzt muss man natürlich annehmen, dass das Ganze jetzt dann am Ende doch noch wegen Corona schiefgegangen ist. Aber so war es gar nicht.
Nein.
Also erstmal interessiert mich, wie hat diese Produktion das geschafft, bis zu diesem Punkt nicht abgesagt zu werden? Mhm. Wie konnte das gehen?
Also Vorsichtigkeit, es wurde sich an alles gehalten, wir wurden getestet, also mussten wir auch, weil wir natürlich im Duett tanzen. Mhm. Der Reigen ist ja, also die Interpretation von Boris Schamatz von dem Reigen ist so, dass wir viele Duette aneinandergereiht tanzen.
Ich hake kurz ein, Boris Schamatz sagt mir nichts, vielleicht auch nicht den meisten, die uns zuhören, aber Leuten, die sich mit Tanz auskennen, sehr wohl ein großer Choreograf dieser Zeit. Okay,
ja,
weiter.
Genau. Und also dementsprechend hat man sehr viel Kontakt mit diesen, also man tanzt jeweils mit zwei Partnern, in meinem Fall sind es sogar drei. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall getestet werden, weil wir auch körperlichen Kontakt da haben. Aber da wurde sich ganz streng an die Regulierung gehalten und auch bei den Reisen muss man sich immer updaten, was ist jetzt sozusagen die Vorsichtsmaßnahme, die man da einhalten muss.
Schiefgegangen ist es dann, weil eure Hauptdarstellerin sich die Hand gebrochen hat.
Also nicht meine Kollegin, es gibt da gar keine Hauptdarstellerin.
Okay, deine Kollegin.
Genau.
Deine Kollegin sich die Hand gebrochen hat, nicht weil jemand an Covid-19 erkrankt ist, sondern tatsächlich. Und auch ganz unspektakulär, als sie aus dem Zug gestiegen ist.
Ja, die Arme. Also das war jetzt schon wirklich fatal. Also ich meine, das hattet ihr ja auch so glamourös. Also ich fand das irgendwie total schick, jetzt nach Brüssel zu fahren, die Proben machen zu können. Das hat ja ein Wahnsinnsbefreiungsgefühl, jetzt das machen zu können. Ja. Also hinsichtlich der Tatsache, dass ja auch wir Bühnenkünstler gerade gar nicht so wirklich performen können.
Und dann sogar international performen.
Genau, dass wir das machen können und dann noch in Brüssel ins Studio zu gehen, um diese Sendung mit dir machen zu können. Also ich war da schon extrem heiß drauf. Ich fand es großartig. Ja. Und jetzt bin ich aber hier, ist auch gut.
Ich wollte nochmal über diesen Reigen was wissen. Der ist, weil du da nämlich eine Hure tanzt.
Also der Abend beginnt mit einem Duett, was ich mit Boris dann tanze, und in dem Reigen ist das ja auch sozusagen die Hure und der Soldat, die beginnen das ganze Fest sozusagen. Mhm. Und insofern bin ich wohl die Hure. Also ich könnte natürlich auch der Soldat sein, aber also, ich habe mich jetzt irgendwie für die Hure entschieden, lustigerweise.
Ich habe ja nicht viel auf Bühnen gemacht, aber meine einzige Rolle in einem Theaterstück war auch eine Hure.
Na siehst du, haben wir noch eine Gemeinsamkeit.
Ich hieß Aräuser und ich habe meine Freier immer mit den Worten verabschiedet: Geh mit Gott und mach die Tür hinter dir zu, habe ich immer gesagt. Genau, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Also, du warst im Reigen, die Hure und auch nackt.
Genau, also ich muss da, glaube ich, noch mal ein bisschen sagen, dass es eine, also ich weiß gar nicht, es ist eher eine Anlehnung an den Reigen. Ich glaube nicht, dass jeder eine Rolle da erfüllt. Im Tanz kann man das ja auch interpretativ betrachten. Und ich glaube, also das ist jetzt meine Interpretation. Ich komme ja auch viel aus dem Theater. Also für mich war das jetzt irgendwie ganz schick, mich da so zu sehen. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so unterschrieben wird, ne? Mhm. Aber was Fakt ist, ist, wir tanzen das Duett mit Boris und auch mit Emmanuel nackt. Mhm. Und ich bin viel nackt auf der Bühne gewesen, das im Tanz auch, weil man ja irgendwie auch ein abstrakter Körper ist. Mhm. In diesem Fall ist es aber ein sehr eng umschlungenes Duett, was wirklich sehr technisch ist, was dann das Ganze auch entspannt, muss ich sagen. Aber es war jetzt auf jeden Fall eine Herausforderung, sich dem zu stellen, so intim dann doch, nackt auch, also gar nicht mal das Tanzen, sondern auch der Betrachter, ne, der ja dann wirklich, das ist auch nicht auf einer Bühne, sondern im Grand Palais in Paris, wo die Leute sozusagen um den Tanz stehen und zuschauen. Also das ist dann schon, da musste ich tatsächlich, war ich überrascht, so ein bisschen über meinen Schatten springen erstmal. Ich war aufgeregt.
Und hat man dann, weil nur als Tänzerin ist man natürlich, man ist dieser Körper und macht sich vielleicht auch nicht mehr so viele Gedanken darum, wie man jetzt so in Shape ist, sondern man ist ja auch mehr ein Werkzeug.
Ja.
Aber hat man dann, weil du jetzt auch gerade ein Kind bekommen hast, manchmal so das Gefühl, auweia, ich bin irgendwie nicht fit genug oder so? Spielt Schönheit und Makellosigkeit in diesem Zusammenhang eine Rolle?
Ich würde gerne sagen, nein, aber ich bin da durch eine Schule gegangen, die, also da bin ich dann doch schon sehr, ja doch, auf jeden Fall. Also auch wieder so Tabuthemen, also gerade es gibt so bestimmte Bewegungen, wo, also sehr viel Einblick auch so, und dann, also da merke ich denke über Dinge nach, über die hätte ich nicht gedacht, dass ich in meinem Beruf nachdenken muss. Also,
zum Beispiel?
Also der Intimbereich zum Beispiel ist nicht etwas, wo ich jetzt bis jetzt großartig darüber nachgedacht habe im Zusammenhang mit Performance. Ich habe auch ein Solo an der Schaubühne, da war das, glaube ich, auch so kurz nach der Geburt meines ersten Kindes, da habe ich nackt getanzt in Megalopolis von Constanza Macras. Da hatte ich kurz, aber da war ich eben als Solistin am Tanzen und da kann man ja ganz genau koordinieren, was will ich zeigen, wie positioniere ich mich, was in einem Duett in dem Fall einfach gar nicht möglich ist. Und dann natürlich, der Körper sieht jetzt anders aus durch die ganze Situation von Corona.
Drei Kinder,
keine Chance zu trainieren. Also es ist was anderes, aber ich finde mich gerade mit dem ab. Jedes Kind hat mir eine besondere Chance gegeben, eine andere Qualität, also ich rede jetzt bewegungstechnisch, zu entwickeln oder herauszufinden, weil ich mich immer neu kreieren musste da. Und das ist jetzt anscheinend so ein bisschen das, was da dazu kommt. Also
Johanna Lemke, Mutter und Tänzerin. Ja, wow, ich bin ganz, ganz beeindruckt davon und würde mich zum Beispiel nicht hier nackt vors Mikrofon setzen.
Das wäre auf jeden Fall auch lustig.
Einfach nicht machen. Ich werde jetzt 40 in 4 Wochen und ja, dann kennen wir uns seit wie vielen Jahren, wenn wir uns mit 15 kennengelernt haben?
Ja, du warst 15, ich muss irgendwie so 13 gewesen sein. Ne?
Also wie viele Jahre sind das?
100 Millionen?
25 Jahre ungefähr, genau. Und ja, ich freue mich tatsächlich, dass wir heute unter diesen Umständen hier nochmal zusammengekommen sind oder ich auch Sachen von dir erfahren habe, die ich so jetzt gar nicht gewusst hätte. Mhm. Und wollte aber dich, weil wir das alle unsere Gäste fragen, nochmal anhauen, hast du nicht auch etwas, das wir Corona-Lifehack nennen? Also irgendetwas, wo du aus der Not eine Tugend machst, irgendetwas, wo du Abkürzungen nimmst, wo du es dir leicht machst, obwohl Corona versucht, es dir schwer zu machen.
Na klar. Also ich verliere dauernd die Kontrolle über meine Maske und meinen Schlüssel. Und deswegen habe ich jetzt einfach das Gummiband von der Maske genommen und habe da den Schlüssel direkt dran gehangen. So komme ich gar nicht in die Situation, dass ich das vergesse, weil das dann einfach zusammen ist.
Maske und Schlüssel ist eins. Gut. Ja. Bei mir hängt neben der Tür ist ein kleiner, ein sogenannter Maskenhaken. Der hängt da auch wirklich, das ist ein gusseiserner Haken. Der hängt da aber auch wirklich nur für die Masken. Aber auch da kann man die manchmal noch hängen lassen. Und tatsächlich gibt es etwas, das ich häufiger mache, seit ich immer Masken aufziehen muss. Und das ist, ich habe Mundwasser dabei, weil ich meinen eigenen Atem irgendwie nicht leiden kann.
Und den nehme ich mit nach Hause, den Tipp.
Ja, und ich habe das dabei und dann mache ich so ne, und sprühe mir das in den Mund. Und dann ist mir mein eigener Atem gleich wieder viel sympathischer. Sympathisch sind mir auch Sie alle da draußen. Bitte seien Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei. Das war einstweilen Ihre Caro Corneli. Muss Schluss machen, wird zu teuer.